Wer von uns wusste am 10. März letzten Jahres von Fukushima? Wer wusste, dass es so eine Präfektur gibt in Japan? Wer wusste von den Atomanlagen Fukushima 1 und 2? Wer wusste von den 6 Reaktorblöcken oder wer hat sich gar dafür interessiert? Ich denke, kaum jemand von uns. Der 11. März letzten Jahres hat Fukushima weltweit bekannt gemacht, leider muss man sagen. Und wer kennt heute Chaitapur in Maharashtra? Wer kennt Kudankulam in Tamil Nadu? Wer hat schon mal von Haripur in Westbengalen gehört? Von Gorakhpur, von Kovada, von Mithivirti, von Chutka? Die indische Regierung arbeitet daran, dass sich das ändert. Sie hat nicht etwa ein Tourismusprogramm aufgelegt, sondern ein Atomprogramm. An allen genannten Orten sollen neue große Atomanlagen gebaut werden. Die indische Regierung strebt japanische Verhältnisse an. Die Atomenergie soll in einigen Jahrzehnten ein Drittel des Stromes in Indien erzeugen. Dann wird es, wenn wir unserer Regierung und deren Japan glauben, keine AKWs mehr in Deutschland und in Japan geben. Heute beträgt der Anteil des Atomstroms in Indien knapp 3%. Vor 2 Monaten, ich weiß nicht, ob das hier soweit bekannt wurde, brach in der Nordhälfte Indiens die Stromversorgung komplett zusammen. Das hat natürlich die Atomlobby gleich wieder für sich genutzt und gesagt, ja, mit Atomkraftwerken wäre das nicht passiert. Ich denke, die Bevölkerung in Japan weiß, wie zuverlässig der Atomstrom ist. Fukushima ist in Indien auch das Vorbild für die Dimensionierung der neuen Atomanlagen. An allen Standorten sollen riesige Atomanlagen mit jeweils mehreren Reaktorblöcken gebaut werden. In Chaitapur, das ist an der Westküste südlich von Mumbai, soll das größte AKW der Welt gebaut werden. Die meisten der Anlagen sollen importiert werden aus den USA, aus Russland und aus Frankreich, neuerdings auch aus Südkorea. Rosatom und Areva liefern nicht nur die Atomanlagen, sondern auch das notwendige Uran für den gesamten Lebenszyklus der gelieferten AKWs. Es geht also um viel Geld, um sehr viel Geld, um Hunderte von Milliarden von Dollars. Doch das indische Atomprogramm kommt nicht voran wie geplant. Die Prognosen für den Ausbau müssen laufend nach unten korrigiert werden. Das hat 2 Ursachen. Die eine ist das sogenannte Haftungsproblem und das andere ist der Widerstand der lokalen Bevölkerung. Immer wenn Frau Clinton nach Indien reist, mahnt sie den dortigen Ministerpräsidenten Herrn Singh, das indische Atomhaftungsrecht endlich den modernen internationalen Standards anzupassen. Mehr erfahren wir dann meistens in der Presse nicht, in der Tagesschau sowieso nicht. Indien steht dann irgendwie rückschrittlich und isoliert da. Tatsächlich geht es aber darum, dass die AKW-Lieferanten überhaupt nicht haften wollen, wenn etwas passiert. Das sind die internationalen Standards. Es haftet allein der Betreiber des AKWs, nicht der Lieferant. Die indische Regierung bemüht sich, den Wünschen der globalen Atomindustrie nachzukommen. Aber ganz so einfach ist das in Indien nicht durchsetzbar, nach der Gaskatastrophe von Bhopal. 2010 wurde ein Atomhaftungsgesetz verabschiedet, das es den Betreibern in bestimmten Fällen erlaubt, AKW-Lieferanten in Regress zu nehmen. Mit lächerlichen 300 Millionen Euro maximal. Ausführungsbestimmungen verwässern das Gesetz noch weiter. Doch die AKW-Lieferanten wollen nicht mit einem einzigen Cent haften. Die indische Regierung kommt ihnen mit Ausnahmeregelungen entgegen. Für die von Rosatom gelieferten AKWs in Kudankulam soll das Atomhaftungsgesetz nicht gelten, da die ersten Vereinbarungen für den Bau schon 1988, also zu Zeiten der Sowjetunion, getroffen wurden. Mit Areva sucht man für Chaitapur noch einen Aus- oder besser gesagt einen Umweg. Die indischen AKW-Gegnerinnen weisen zu Recht darauf hin, dass die Lieferanten auch nicht an der Lieferung von Qualität interessiert sind, wenn sie dafür keine Haftung übernehmen müssen. Der zweite Punkt, zu dem komme ich jetzt, der das Atomprogramm verzögert, ist der Widerstand. Es gibt praktisch an allen Orten, an allen neuen AKW-Standorten gibt es einen massiven Widerstand der lokalen Bevölkerung, also der einfachen Landbevölkerung, der Bauern und der Fischer. Anders sieht es in den großen Städten, vor allem im Mittelstand aus. Da ist Atomenergie nicht wirklich ein Thema. Da stehen die Menschen auf dem Land dann wieder als Fortschrittsfeinde da, die sich gegen die Entwicklung des Landes wenden. In Haripur, das ist in Westbengalen, wird kein AKW gebaut. Das hat die Regierung von Westbengalen zugesagt. Also hat Indien inzwischen auch sowas wie wir mit Wiel in Deutschland. Rosatom hätte dort bauen sollen, fordert jetzt einen Ersatzstandort. In Kudankulam, das ganz an der Südspitze Indiens in Tamil Nadu, hat Rosatom vor einem Jahr 2 von geplanten 6 Reaktoren fertiggestellt. Sie sind noch nicht in Betrieb. Zurzeit wird der erste Reaktor in mehreren Phasen hochgefahren. Inzwischen sind die Brennelemente im Reaktorkern geladen. Mit Blockaden, Hungerstreiks und anderen Aktionen in der Tradition Mahatma Gandhis hatten die Menschen um das AKW im letzten September ein halbjähriges Moratorium durchgesetzt. Und dann ist das was passiert, was ihr von Stuttgart kennt. Es wurden Expertenkommissionen eingesetzt, sowohl von der Zentralregierung wie auch vom Bundesstaat. Die haben dann erklärt, dass alles wunderbar und sicher ist. Anschließend kam dann die Polizei und eine neue Variante, was wir hier so noch nicht kennen, ist, dass man Psychiater geschickt hat und gesagt hat, die haben einen an der Waffel, wenn sie nicht kapieren, dass Atomkraft sicher ist. Im März diesen Jahres wurden die Arbeiten im AKW wieder aufgenommen. Seither herrscht um das AKW in Kudankulam der Ausnahmezustand. Tausende von Polizisten und Bürgerkriegspolizei sind inzwischen dort stationiert. Idin Takarai, das ist ein Ort ganz in der Nähe des AKWs, das das Zentrum des Widerstands darstellt, Idin Takarai wurde zeitweise von der Außenwelt abgeschnitten. Und das heißt, dort dann auch keine Versorgung mit Lebensmitteln, mit Wasser, sowieso keine medizinische Versorgung. Auch Medien wurden nicht zugelassen, das war im März. Ganz in der Nähe des AKWs, wenige hundert Meter, wurde 2004 eine Siedlung gebaut für die Opfer des Tsunamis. Das heißt, wir haben es hier mit der Gegend, wo Tsunamis stattfanden und stattfinden, zu tun. Auch diese Siedlung wurde von der Polizei heimgesucht. Hausdurchsuchungen und Zerstörung von Mobiliar und von Häusern hat die Menschen dort getroffen. Zurzeit gehen die Menschen in dieser Tsunami-Siedlung nachts nicht nach Hause, weil sie Angst haben, von der Polizei überfallen zu werden. Sie übernachten gemeinsam in Idin Takarai. Am 10. September gab es eine Demonstration zu diesem AKW. Die Straßen waren blockiert von der Polizei, also ist man den Strand entlang gegangen. Ich schätze so 10.000 Leute, es gibt unterschiedliche Zahlen, wie immer. Die Polizei hat diese friedliche Demonstration am Strand dann überfallen, mit Tränengasgranaten beschossen und mit Schlagstöcken ins Meer geprügelt. Noch am gleichen Tag kam es dann zu Solidaritätsaktionen in der ganzen Region. In Mapadan, das ist etwa 50 Kilometer von Kudankulam entfernt, erschoss bei so einer Aktion die Polizei den Fischer Anthony John. Wenige Tage später wurde Sayam Francis Opfer des Staatsterrors. Er war bei einer Menschenkette, die haben eine Menschenkette im Wasser gemacht dabei und stand auf der Landungsbrücke und die Menschen wurden bedroht durch sehr, sehr tiefliegende Küstenwachflugzeuge und da ist er von der Landungsbrücke gestürzt und wurde tödlich verletzt. Leute werden willkürlich verhaftet, aus ihren Häusern heraus oder auch bei Demonstrationen. Leute sind verletzt und werden angeklagt wegen bewaffneter Aufruhr, wegen Aufstachelung gegen die Staatsgewalt und Landesverrat. Es sind mehrere tausend solche Klagen unterwegs gegen den Widerstand in Kudankulam. Das sind mehr Klagen dieser Art als in den letzten 30 Jahren gegen die maoistische Guerilla, die ja in Indien durchaus eine relevante Rolle spielt, als gegen diese Klagen erhoben wurden. AKW-Gegnerinnen von auswärts werden schon auf dem Weg nach Kudankulam aufgehalten und festgenommen. Wir kennen das von Blockupy in Frankfurt, als auch Busse außerhalb festgehalten wurden. Doch der Widerstand ist ungebrochen und weitet sich aus. Wir kennen das auch wieder in Stuttgart, Schwarzer Donnerstag. Das löst Empörung aus. Es steht eine Entscheidung des obersten Gerichtes aus. Wer die Taz liest, hat falsch gelesen. Es gibt keine Entscheidung des obersten Gerichtes, über die sich die AKW-Gegnerinnen freuen könnten. Das Gericht hat es abgelehnt, ein Moratorium, sprich das Laden der Brennelemente, zu stoppen. Zurzeit finden jeden Donnerstag Anhörungen statt, aber eben kein Moratorium. Für morgen ist eine Seeblockade angekündigt, das heißt, die Fischer blockieren vom Meer her das AKW. Heute sind zusätzlich Tausende von Polizeikräften in der Gegend zusammengezogen worden. Jetzt wende ich einen Blick nochmal nach Chaitapur. Ja, das war vor 1,5 Jahren das Zentrum des Widerstandes, des Anti-AKW-Widerstandes. Man sprach zunächst bei Kudankulam, das wird ein zweites Chaitapur, nur um zu verdeutlichen, wie heftig da jeweils der Widerstand ist. In Chaitapur hat praktisch niemand sein Land hergegeben, die sollten ihr Land verkaufen fürs AKW. Das haben nur ein paar wenige Leute gemacht, die nicht mehr in der Gegend leben. Sprich, die Leute wurden enteignet. Auch dort wurde bei einer Demonstration ein Fischer erschossen, Tapresäue kam am 18. April letzten Jahres. So, was hat das mit uns in der Bundesrepublik zu tun? Die AKWs in Chaitapur sollen von Areva gebaut werden. Ich denke, Areva ist hier ein bekanntes Hassobjekt. Oder sagt Areva jemand nicht, sie machen La Hague und sonstige Dinge. Bei Areva arbeiten in Deutschland rund 5000 Menschen, vor allem in Erlangen und in Offenbach bei Frankfurt. Über den sowieso schon geplanten Arbeitsplatzaufbau bei Areva hinaus fürchtet die IG Metall den Verlust von weiteren 1000 Jobs, insbesondere dann, wenn es kein Nachfolgeprojekt für Olkiluoto in Finnland geben soll. Ihr wisst, in Olkiluoto in Finnland wird der EPR gebaut. Früher war Siemens intensiver drin. Heute ist übrigens Siemens da auch noch drin. Nur nicht mehr im kerntechnischen Teil mit Areva zusammen. Dieses Nachfolgeprojekt, das die IG Metall indirekt erfordert, könnte das AKW in Chaitapur in Indien sein. Hermes-Kredite sind angefragt. Ihr kennt wahrscheinlich die Hermes-Kredite für Angra in Brasilien, für Angra 3. Gleiches soll jetzt für Chaitapur stattfinden. Die Betriebsräte und Vertrauensleute bei der IG Metall, bei Areva, fordern, Zitat, die Gewährung von Hermes-Krediten bei Auslandsaufträgen durch die Bundesregierung für den weltweiten KKW-Bau. Was ist schon die Existenz von indischen Fischerfamilien gegen das Wohlergehen eines deutschen Ingenieurs? Anmerkung für die Kollegin bei der IG Metall, die sollten sich vielleicht mal angucken, was ihre Kolleginnen in der Atomindustrie tun. Solidarisieren wir uns mit den Menschen in Chaitapur und Kudankulam. Solidarisieren wir uns mit den Anti-AKW-Bewegungen in Indien und auch anderswo. Appelle an die indische Regierung, Appelle an eine Regierung, die als Teil der globalen Atommafia agiert, Appelle an eine Regierung, die die gewaltfreien Widerstandsaktionen der Menschen mit Staatsterror beantwortet, sind in meinen Augen sinnlos. Solidarisieren können wir uns mit den AKW-Gegnerinnen in Indien, indem wir die Atomprofiteure hierzulande angehen. Nicht nur die AKW-Betreiber, sondern auch AKW-Hersteller wie Areva, Zulieferer wie den Pumpenhersteller KSB in Frankenthal, Urandealer wie die Urangesellschaft und Internexco, Beratungsfirmen wie PwC und Euler Hermes und nicht zuletzt Banken wie die BNP Paribas. Atomprofiteure stilllegen weltweit.